Heute ist ja richtig was los da, Hanne. Ich bin richtig beeindruckt. Die letzte Mal, wo ich da war, war es eigentlich nur so viel wie hier. Und heute ist linke Seite Erweckung ausgebrochen. Halleluja. Macht mich glücklich. Ich weiß nicht, ob er wegen mir kommt oder wegen Jesus. Ich empfehle wegen Jesus, der ist cooler. Aber freut mich, wenn ihr auch wegen mir da seid. Es ist schön da zu sein. Ich soll ein bisschen Werbung machen, ich werde es aber kurz halten, weil ich habe jetzt so mein Glaubenslimit gehört. Ich soll euch Grüße sagen. Vom Isaac Leo, den kennt ihr noch, oder? Der Isaac, der war mal hier, das ist der Chinese. Und der, sein Vater, der ist am kommenden Freitag in Donsdorf in der Stadthalle und wird einen besonderen Gottesdienst halten um 19.30 Uhr. Das ist der, wo dieses Buch geschrieben hat, der Himmelsbürger. Und da geht es ja auch ziemlich um die Verfolgung in China und so. Also, das soll ihr euch ausrichten. Flyer habe im Auto liegen lassen, vor lauter Hektik und reinkommen und so. Aber okay. Dann lade ich euch herzlich ein, vor allem die Jugendgruppe zu unserem nächsten Jugendgottesdienst. Wir haben wieder in Geislinger in Jugo am 15. Mai, wahrscheinlich so wie es aussieht, um 19 Uhr. Ich wurde angefragt diesmal zum Prediger und werde es dann wahrscheinlich auch machen. Also würde mich freuen, wenn ihr kommt. Genau. Dann gibt's noch was Neues, vielleicht nochmal so zur Info. Ihr kennt ja den Micha, der war ja vor einer Weile mal hier. Mit dem habe ich ja mal kurz Zeugnis gegeben und so. Und ich ziehe jetzt bald mit dem Micha in eine WG. Nach Esslingen. Wir ziehen also von Geislingen oder von Gussenstadt um. Wir haben unsere Arbeiter in Stuttgart, ich in Zuhause und er in Esslingen. Hat jetzt Arbeitsstelle bekommen nach einem Jahr viel Gebet und das ist ein Zeugnis für sich selber. Der hat kämpfen müssen, auch mit seinem Gottesbild. Das kennt er vielleicht auch. Man betet Gott, mach doch und es kommt nichts und es kommt nichts und kommt nichts. Und die gute Stelle, wo gut ausgesehen hat nicht funktioniert. Und nach einem Jahr kam dann die super Zusage. Zwischendurch hat man natürlich immer wieder so rebellische Phase. Das war bei mir ja auch ähnlich in manche Sachen, wo man sich gegen Gott dann auflehnt. Das kennt ihr sicher selber alle. Wenn Gott nicht will, was wir machen, dann werden wir halt narret und reagieren halt ungut. Und da zeigt sich, was in unserem Herz drin ist. Was ist uns wichtiger, die Sache selber oder Gott? Und er hat jetzt auf jeden Fall seine Arbeitsstelle bekommen. Wir machen da bald eine WG. Wir haben uns Zusage da schon und genau, da freuen wir uns drauf. Aber ich komme unter Wochenende immer wieder zurück. Und wenn man mich hierher einlädt, komme ich auch wieder her. Je nachdem, was halt los ist. War zurzeit ziemlich viel los, genau. Nur, dass ihr das auch mal wisst. Ach ja, genau, falls ihr noch irgendwelche Sachen übrig habt, so für uns zur WG, irgendwelches Zeugs da, dürft ihr nachher auf mich zukommen. Ich habe fast die ganze Wohnung jetzt geschenkt, kriegt der ganze Inhalt von unserer Gemeinde, Leute. Falls euch was einfällt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Das wollte ich nur mal so angesprochen haben, ja. Das Thema, was ich für heute bekommen habe, ist eigentlich ein Thema, das ich gar nicht machen will, weil ich habe gedacht, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich bin gern so der Haut-drauf-Prediger und knall euch irgendwas hin. Naja, es geht vielleicht auch in die Richtung wieder, aber vom Prinzip her ist es eigentlich eher ein sehr sensibles Thema. Ich habe letzte Woche gebetet und ich habe aufs Herz bekommen, und ich mag eigentlich diese Schnulzer-Predigter gar nicht, aber ich habe es einfach aufs Herz bekommen, heute was über das Thema zu sagen, und ich denke, es ist sehr wichtig. Ich glaube, es betrifft wahrscheinlich uns alle. Mehr oder weniger, jeder von uns hat solche Phase. Das Thema, was ich heute aufs Herz bekommen habe, ist das Thema innere Heilung. Dass Gott unser Herz heilen möchte und dass Gott uns berühren möchte. Und ich möchte einfach nochmal zu Anfang einfach auch nochmal schön beten. Vater, ich danke dir einfach für dieses Wort und wie der Rolf einfach schon betet hat, wir bitten dich einfach, dass das Wort, das du jetzt für diese Gemeinde hier hast, für die Personen, wo hier sind, für die Personen, wo das vielleicht auch im Internet oder über CD sich anhören können, dass es dein Wort ist und dass du redest, Jesus. Du hast mir die letzte Woche sehr gezeigt, Herr, wie schwach ich eigentlich bin. Das habe ich nicht gewusst, Herr, aber jetzt weiß ich, dass ich sehr schwach bin. Und ich weiß, dass ich dich brauche, Herr. Und ich danke dir, dass du mächtig bist zum Reden, Herr. Und dafür danke dir, Herr. Amen. Bis vor ein paar Wochen habe ich nur den Glauben an mich selber gehabt. Ich habe geglaubt, ich bin ein starker Mensch. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich habe Phasen erlebt, wo ich fast zusammengebrochen bin innerlich. Es gab Situationen vor 2 Wochen, da waren wir alle so zu blöd. Bin ich am Band gestanden, ich arbeite in Stuttgart, im Motorenbau. Bin ich am Band gestanden und habe gesagt, Gott, das hat alles keinen Wert. Das ist mir einfach zu viel Leistung. Ständig, ich habe ja öfters Predigtdienste, mache meine Jugendarbeit jeden Freitag. Meine Jugendlichen, die kommen alle mit ihren ganzen Sorgen und Problemen auf mich zu, rufen mich stundenlang teilweise an. Das kriegst du alles gar nicht alles hin. Dann gehst du auf die Straße und triffst die ganze kaputte Leute, wo Gott gar nicht kennt und so. Und ich bin da gestanden und habe gesagt, ich will eigentlich nicht mehr. Lass es bleiben mit mir. Das war von Herzen das Gebet. Das war also nicht irgendwie so falsche Demut, sondern es war einfach von Herzen. Hab keine Lust mehr, lass es bleiben. Und dann 2 Minuten später klingelt das Handy, gehe ran. Ja, dann ruft mir ein Kerl aus unserer Gemeinde, ja Manu, bin total kaputt. Ich habe seit Jahren nichts mehr mit Gott gemacht. Und ich will einfach wieder zurück zu Gott kommen, ruft er mir an und sagte, weil ich glaube, du bist ja der Einzige, den ich mir vorstellen könnte, der mir da helfen könnte. Und ich stehe da und denke, du Kasper, rufst mich an, der, wo gar keine Ahnung mehr gerade hat und keine Lust mehr auf nichts. Und es war für mich einfach von Gott ein Zeichen. Gerade da, wo wir vielleicht schwach sind, gerade da, wo wir keine Lust haben oder nicht können, da zeigt Gott, dass er uns gebrauchen kann. Das ist vielleicht eine harte Botschaft, vielleicht gefällt es uns nicht, aber so ist halt Gott. Und er weiß, was er mit uns vorhat. Wenn wir uns diese Welt anschauen, in der wir leben, es ist eine böse Welt. Da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Also, wenn hier einer zu mir sagen würde, nö, das ist eine schöne Superwelt, ich meine, uns geht's gut, das Wetter ist heute schön und vielleicht haben wir genug zum Essen und zum Trinken, aber an sich ist die Welt böse. Schaut euch an, Nachrichten, ständig wird umgebracht und getötet. Denkt an euren Arbeitsplatz, wie die Leute teilweise hart gegeneinander vorgehen. Denkt an Schule oder wo überall hingeht, wie miteinander umgegangen wird. Wie die Menschen auf ihre Vorteile aussehen. Allein im Straßenverkehr, da geht's ja da und drunter und drüber. Wäre ich nicht so ein super erfahrener Fahrer, weil ich seit Jahren jeden Tag 130 Kilometer Auto fahren muss, hätte ich, würde ich untergehen in Stuttgart. Fahrt irgendwann nach Stuttgart, da sieht die Welt anders aus als in Geislingen. Als damals als 18-Jähriger dahin gefahren bin, da sah die Welt dann anders aus als Fahranfänger. Da wurdest du bloß ausgehupt und ausgebremst, wenn du da nicht irgendwas richtig machst. Und das ist natürlich bei der Elite, weil man das so lange gemacht hat. Aber eigentlich wirst du einfach in dieser Welt zusammengeschlagen. Und wenn du nichts kannst, bist du ein Depp. Ich denke an meine Zeit zurück. Für die, die es nicht wissen, ich habe mal mit 16 Jahren ja 125 Kilo gewogen. Ich war ziemlich dick. Ich war gemobbt. Ich habe nicht die beste Klamotte gehabt. Ich habe mich nicht groß gepflegt. Ich habe keine Freunde gehabt. Ich war ziemlich ausgestoßen und war sehr schüchtern. Das hat sich geändert. Und da war ich damals in der Schule. Und die haben mich damals ziemlich gemobbt. Und ja, alles Mögliche, Kaiser, Fettsack und das. Könnt ihr euch ja denken, was man sich da alles anhören muss. Und gemeine Sachen über mich ausdacht und im Sportunterricht und was weiß ich. Und da habe ich einfach zum Spüren bekommen, wenn man sich nicht irgendwie präsentiert oder nicht irgendwie kämpft, dann ist man nichts in dieser Welt. Und das ging mir halt jahrelang so. Und erst als Jesus in mein Leben kam, habe den Wert entdeckt in mir selber, dass ich einfach ein ganz normaler Mensch bin, wie alle anderen auch. Und unabhängig von meiner Herkunft, unabhängig von dem, wie ich so bin ich eigentlich auf dem gleichen Level wie alle. Weil wir sind alle gleich vor Gott. Gott hat uns lieb und Gott hat auch Erbarmen über uns, aber Gott möchte auch, dass unser Leben anständig wird und dass wir wegkommen von diesen Wegen, die die Welt geht. Der Weg der Welt ist der Weg des Todes, ist der Weg, dass wir sagen, wir brauchen keinen Gott. Wir sind unser eigener Chef. Ich finde diese Geschichte extrem bewegend von dem Mann, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist. Der hat sein Leben lang wahrscheinlich irgendwie sich durchkämpft, hat irgendwas auf drei gekriegt und so. Und irgendwie hat er es übertrieben. Das heißt, es waren zwei Räuber. Also hat er einen Raubüberfall begangen oder hat er jemand umgebracht, was weiß ich was. Und dieser Mann, den haben sie dann genommen und an ein Kreuz geschlagen. Stellt euch das mal vor, man wird an ein Kreuz geschlagen. Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber das muss unglaublich schmerzhaft sein. Man hat diese Leute ja ausgezogen, die waren ja nackt. Das war ja zur Schaustellung, man wollte sie ja blamieren vor alle anderen. Und die hängen an diesem Kreuz. Ich meine, die hängen an denen Wunde. Ja, das zieht die ganze Zeit, das muss wehtun. Das muss jetzt unglaubliche Schmerzen gewesen sein. Und dieser Mann hängt an diesem Kreuz. Und wenn ihr euch erinnert in eurem Leben, wo ihr mal Panik gehabt habt, vielleicht in einer Situation im Auto oder beim Unfall oder bei irgendwas, dann habt ihr gleich Panik gehabt und irgendwie Angst und vielleicht sogar geweint und irgendwie so, oh, ich brauche Hilfe, hoffentlich hilft mir jetzt jemand. Bei dem war es aber so, der ist da gehängt und hat gesehen, dass alle, die wo da steht, sein Tod wollen. Wenn wir uns vorstellen, das habe ich mir mal so ausgemalt, der hat sicher irgendwas verbrochen und die Leute, wo drunter gelitten haben, die werden sicher an das Kreuz kommen sein und gesagt haben, da ist er jetzt, haben vielleicht aufgespuckt, geschrien, du verreck da oben. Was glaubt ihr, wie es da zugegangen ist? Ich glaube nicht, dass das da lustig war, so alles wuschi-wuschi, sondern die haben dem zugeschrien, was er für ein schlimmer Mann war. Und der hing an diesem Kreuz, voller Schmerzen, voller Dreck, ganz kaputt. Und die ganze Qual und sein Tod war vor seinen Augen. Er wusste, er stirbt und stirbt. Und dieser Mann ist zerbrochen, Stück für Stück für Stück. Das war ein Häufchen Elend. Und das Einzigste, was der noch rausgerückt hat, war, Herr, gedenke an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus hat dann nicht groß gesagt, du musst jetzt viele Werke tun, du musst jetzt mal erstmal da die ganze römische Soldaten bekehren, gib mal Zeugnis, dass du dich jetzt bekehrt hast oder sowas. Jesus hat einfach nur gesagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Er hat ihm einfach die Zusage gemacht. Das ist meistens so, wenn wir richtig zerbrochen sind, dann kann Gott was mit uns anfangen. Ich glaube nicht, dass Gott Spaß dran hat, Menschen zum Zerbrechen. Gott ist kein Sadist, der kommt nicht her und sagt, der Manuel ist aber heute wieder glücklich, das gefällt mir nicht so richtig jetzt. Also ein bisschen heulen könntest du ja heute schon mal, dass er so auf seinem Thron sitzt und so runterguckt. Ja komm, jetzt ein bisschen Stolperfallen, mal auf die Schnauze fallen, könnt ihr heute schon mal wieder. Ja, ein bisschen Versuchung, dass er so langweilig ist. Oh, der freut sich so sehr und der ist auch wieder so glücklich. Machen wir immer ein bisschen Unheil und so. So ist doch Gott nicht. Aber Gott lässt Dinge zu, wenn wir mal stolz sind und denken, wir haben es drauf und wir sind der Chef, dass wir mal hinfallen und dass auch was passiert. Weil er richtet uns dann auf und was macht er mit uns? Er macht uns zu dem, was er haben möchte, zu was Besserem, als was vorher da war. Wenn wir in dieser Welt verletzt werden, müssen wir uns das einfach auch eingestehen. Oder auch hier in der Gemeinde, wenn wir verletzt werden, wenn uns jemand angreift. Meistens ist es ja so, dass wenn uns Fremde dumm anschreien, also machen wir die Situation, ich fällt mir einfach immer so, du fährst Auto und machst irgendeinen kleinen Fehler, der hupt hinter dir und schreit raus, du Segel und was weiß ich was, musst irgendwas anhören, dann geht es dir gar nicht ins Herz, sondern du denkst bloß, ach, schwätz halt und gib Ruhe und fährst einfach weiter. Wenn du aber hier in der Gemeinde bist, und ihr kennt euch jetzt schon vielleicht viele Jahre, seid gut zueinander, auf einmal kommt irgendjemand her, jemand, wo dir nahe steht und sagt zu dir, oder zu mir halt zum Beispiel, wenn du mich halt sagen würdest, gerade mein Kumpel, du bist so Schnauze voll von dir, Manuel. Deine ganze Art geht mir auf den Nerv, mir kotzt das gerade alles an, ich habe echt keinen Bock mehr auf dich und so. Das würde mich verletzen. Das würde mich runterziehen, weil er mir nahe steht. Wenn irgend so ein Hallo trifft von der Straße, wenn ich missioniere, irgendwas da erzählt, was er wie schlimm er mich findet. Mir haben sie ja schon ausgelacht auf der Straße. Da kommt ja der Jesus-Fuzzi, haha, die haben sich, gerade junge Mädchen, lachen sich da immer kaputt, wenn sie uns sehen manchmal und spinnet und machen sich darüber lustig. Das ist mir aber egal, weil ich denke, ich weiß, was ich habe und ich weiß, wo sie hingeht. Ich weiß, was kommen wird und ich freue mich einfach, ihnen das zu bringen und mir versuche das auch lustig und locker rüber zu bringen. Aber das verletzt mich nicht. Aber wenn jemand, der mir nahe steht, Blödsinn macht und mich angreift, das tut mir weh, das verletzt mich. Das habe ich auch immer wieder erlebt und da könnte man auch bitter werden. Aber hier möchte Gott einfach, dass mir aussteigt und nicht bitter werdet. Es gibt sogar eine Stelle, wenn wir jetzt im Konflikt sind, da heißt es in Epheser 4, 26, ich lese es einfach mal vor, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Er sagt hier, wenn ihr zornig seid, eigentlich solltet ihr nicht zornig sein, wir solltet gar nicht erst narret werden, wir solltet uns gar nicht erst aufregen. Aber es kann ja passieren, ihr kennt es. Es kommt eine Situation und es kommt der Zorn in unserem Herz. Es passiert was, und auf einmal bist du narret, bist wütend. Und er sagt jetzt hier, zürnt ihr, so sündigt nicht. Was heißt es? Das heißt, wenn du glade bist, wenn du stinkesauer bist und stehst dann der Person gegenüber, du garantierst für nichts mehr. Du drehst voll den Hohler, du knallst die Person ab, machst sie platt, was weiß ich was, wie ihr reagiert. Das irgendwelche Aggressionen oder man sagt Dinge, wo man nicht sagen will. Und deswegen heißt es hier, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Also manchmal ist es auch gut, wenn ein Konflikt da ist, vielleicht sich mal zurückzuziehen. Sich ein bisschen auf Distanz zu halten. Nicht vor dem Problem wegzulaufen. Aber in dem Moment, wo vielleicht die Wut da ist, wo man Dinge sagt, die man nicht sagen möchte, die man später bereut, sich zurückzuziehen da davon. Der Psalmist betet auch im Psalm 6, Vers 2, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Also die Bibel redet davon, dass Gott uns züchtigt, dass Gott uns erzieht. Wir sind halt wie ein Kindergarten und Gott muss uns halt erziehen, es ist halt so. Können wir nicht rumdiskutieren, ich weiß es einfach, der Mensch ist halt so. Er braucht Erziehung von Gott. Aber er sagt jetzt hier, Gott züchtige mich nicht in deinem Zorn, strafe mich nicht im Zorn. Warum? Weil wenn Gott mal richtig wütend ist, das seht ihr im Alten Testament, und er haut mal richtig drauf, da kommt ein Unheil und ein Schaden und ein Gericht, das ist sehr, sehr heftig. Und er betet hier, bitte reg die ab, es tut mir leid und züchtige mich aber so, dass ich es irgendwie überstehen kann. Weil wenn Gott wütend ist, reagiert er auch so. Und mir reizt Gott sehr oft, aber ich denke, er hat auch sehr viel Gnade. Um es jetzt mal schön zusammenzufassen. Generell, und das sage ich pauschal, sind die ganzen Menschen, ich rede jetzt nicht von den Gläubigen, ich rede jetzt mal so, wie mir diese Welt kommt, generell haben wir alle ein innerlicher Schaden, eine innerliche Wunde, eine innerliche Verletzung. Warum? Das sage ich euch ganz einfach. Stellt euch vor, ihr nehmt eine Rose und legt sie in den Keller. Was passiert? Ihr dürft Antwort geben. Was passiert, wenn ihr die Rose in den Keller legt? Sie geht ein. Warum? Was fehlt ihr? Licht. Das Sonnenlicht. Und wenn man sie gar nicht erst einpflanzt oder so, dann fehlt die ganze Nährstoffe. Wenn du eine Rose nimmst und sie rausnimmst und in den Keller tust, es fehlt ihr die Quelle des Lebens und das ist das Licht. Seitdem der Mensch von Gott getrennt ist, fehlt ihm seine Quelle des Lebens. Was passiert also mit dem Mensch? Er verdorrt in einer gewissen Art und Weise. Wenn wir im Alterheim schon waren, ich habe so verbitterte Leute gesehen, ich meine, das gibt's nicht. Wenn ihr mal richtig verbitterte Leute sehen wollt, dann geht mal in irgendein Alterheim. Meistens sind es dann auch die Unchristliche oder wo das Personal sehr getrieben ist, schnell zum Arbeiten und nur zack, 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 sich keine Zeit für die Menschen zu nehmen. Ihr habt bittere Leute kennengelernt, ihr habt gedacht, das gibt's nicht. Da war eine Bitterkeit, du hast gedacht, wenn du da hinlangst, fliegst du gleich um. So was Heftiges habe ich da erlebt im Alterheim. Weil manche Menschen, die waren so bitter und haben sich über Jahre, es hat immer mehr gesteigert. In die Jugendliche vergeht es noch oft schnell oder sie verdrängen es, weil sie sich halt ablenken. Aber ältere Leute, manchmal, die bewegen das. Und wenn das einmal festgefahren ist, das wird immer heftiger. Und Gott möchte einfach unser Herz frei machen. Jesus sagt zu uns, dass er uns Heilung schenken möchte. Als Christen haben wir das Recht auf Heilung. Das möchte ich jetzt schon mal voraussetzen. Ich möchte euch sagen, als Christen haben wir das Recht. Es gehört zu dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dazu, dass wir Heilung bekommen dürfen. Zum Beispiel sagt Jesus zu dieser Frau, die er geheilt hat von dem Blutfluss, dein Glaube hat dich gerettet. Steht jetzt in meiner Übersetzung, in meiner Schlachtübersetzung. Dein Glaube hat dich gerettet. In einer anderen Übersetzung steht drin, dein Glaube hat dich geheilt. Im gleichen Satz. Jetzt könnte man sagen, ja, warum sagt er jetzt in einer Übersetzung gerettet und in der anderen Übersetzung geheilt? Das Grundwort, was im griechischen Urtext drin ist, ist sozo. Das ist dieses griechische Wort. Und das kannst du verwenden für Heilung und für Rettung. Da gibt's im Griechischen halt ein Wort für beide Begriffe. Von Wiederherstellung und Befreiung. In einer anderen Stelle, da heißt es zum Beispiel in Lukas 8, als dieser Mann von diesen Dämonen frei wurde, da sagt das Volk, dieser Mann ist jetzt geheilt, in der einen Übersetzung. Bei mir heißt es, dieser Mann ist jetzt gerettet. Und im Endeffekt bedeutet es denn was? Was wurde der Mann eigentlich? Er wurde doch befreit von seinen Dämonen. Das heißt, Befreiung von Dämonen, Rettung von, sagen wir mal, von diesem Zustand des Verlorenseins und auch die Heilung ist alles das gleiche Wort in der Bibel, im Neuen Testament. Das heißt also, zu dieser Rettung, die Jesus für uns gemacht hat, ist auch Heilung dabei. Habt ihr gesehen, wenn Jesus kam, hat er nicht nur das Reich Gottes gepredigt, tut Buße und kehrt um, sondern er hat die Leute geheilt und befreit. Das gehört dazu. Das Evangelium ist nicht nur zu den Leuten raus zum Gehen und zum Sagen, bekehr dich und komm zu Gott, sondern es ist unsere Aufgabe als Christen, diese Leute dann auch zum Heil. Jesus hat gesagt, geht raus, heilt die Leute und befreit die Leute, treibt Dämonen aus. Und das ist ein Dienst, der dazugehört. Das gehört zu unserem christlichen Leben dazu. Und wenn wir sagen, das ist noch nicht vorhanden, ich sehe das nicht oder es fehlt mir oder gibt es das überhaupt, ich sage, ja, die Bibel sagt es. Und wenn du daran glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und du daran glaubst, dass das Erlösungswerk richtig ist, dann musst du aber auch glauben, dass Jesus wiederkommt. Und dann musst du auch glauben, dass wir von Gott die Vollmacht und die Autorität haben, zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich habe das schon mal gesagt, wenn wir uns nicht nach Gott ausstrecken, uns nicht mit diesen Dingen füllen, die Gott für uns hat, und ich mich mit anderen Dingen fülle, ja, wenn ich jetzt nur als Beispiel 5 Stunden vor der Glotze hocke und gucke mir irgendwelche Filme an, dann kann ich viel über die Filme erzählen, fülle mich vielleicht mit irgendwelchen Geistern oder mit irgendwas, aber da brauche ich nicht erwarten, dass danach auf die Straße gehen kann und was weiß ich was für Wunder tun kann. Wir sehen in der Bibel, die Leute waren voll des Heiligen Geistes. Ihr Herz hat nur für Jesus gebrannt, für das Reich Gottes. Und das ist die Voraussetzung, die wir brauchen einfach, um für Gott was zu tun. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur in der Verbindung zu Jesus können wir was tun. Ich werde nie jemand zu Jesus führen, ich werde nie jemand heilen können oder irgendwas tun können aus mir heraus. Aber wenn ich Jesus lieb habe und mit ihm bin, bringt es was. Es ist wichtig, jeden Tag Zeit zu verbringen mit Jesus und jeden Tag im Wort Gottes, um das für uns in Anspruch zu nehmen. Und dann bräucht ihr euch gar nicht so viel Predigter unbedingt anhören oder habt es nötig, dass das das Wichtigste ist, sondern wenn ihr jeden Tag euch Zeit nehmt mit Jesus, dann wird sich was in eurem Leben auch verändern. Okay, jetzt müssen wir mal ein Beispiel machen. Gott selber ist in seiner Art, in seinem Wesen, in seinem Zustand, wie er ist, ja absolut heil und gesund, oder? Oder habt ihr schon mal gelesen, dass Gott irgendwie unheil ist, dass er irgendwie Krankheit hat, dass er innerlich verletzt ist oder so? Er ist vielleicht traurig über was, das ist klar, er ist zornig über was. Aber Gott selber ist heil und gesund. Seine Art ist, wie soll man sagen, er ist durch und durch, ist er so. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Jetzt war ich mal ein Opfer oder ein Schauspieler hier. Ja, wie nehmen wir da? Kannst du mal schön bitte aufstehen? Genau. Wenn wir uns vorstellen. Ja, genau. Wenn wir uns jetzt vorstellen. Da draußen ist jetzt halt wunderschönes Wetter, aber jetzt stellen wir uns vor, es wäre so Arenoa-Wetter. Es wird regnen und regnen und regnen und es gibt keine Ruhe. Und der Rolf hat es noch geschafft, gerade noch rein zum Wischen und ich steige aus und werde glitschig nass. Und ich komme jetzt hier rein und sage, ist das schön, Rolf, dich zum Seher? Patsch! Was passiert, wenn ich glitschig nasser Typ mit ihm zusammenkomme? Er wird auch nass. Danke, dass ich dich wieder hinsetze. Genau. Und das ist genau der Punkt. Alle, die mich dann in den Arm nehmen, werden nass. Gut, irgendwann bin ich dann wieder trocken, dann ist es egal. Aber die erste Paar werden auf jeden Fall glitschenass. Wenn ich nass reinkomme und nehme den in den Arm, ist er nass. Was passiert, wenn ein Mensch, der innerlich verletzt ist, der irgendwie Probleme hat, der einfach irgendwas, ein gewisser Schaden vorhanden ist, ich kann derzeit auf die Einzelheiten eingehen, aber einfach, da ist was gerade los. Was passiert, wenn so einer, so ein Zerbrochener, zu Gott kommt, der an sich heil ist und gesund ist? Was passiert dann? Der Mensch wird auch heil. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, ja? Wenn ich hier alles schwarz einruß und du meine Hand drauf habe, auch ruß an die Finger. Ganz einfaches Prinzip. Wenn ich meinen Becher jetzt irgendwo ausleere, ist halt nass. Das ist so. Wenn was miteinander in Kontakt kommt, passiert auch was. Und genauso ist einfach mit Gott. Wenn wir mit Gott in Kontakt kommen, haben wir Leben in uns und dann kommt die Heilung in unser Leben. Das ist schon mal so die Grundrichtung, in die die Predigt ja gehen soll oder was sie damit sagen will. Gott möchte in alle Bereiche unseres Lebens wirken. Gott möchte reinkommen. Im Endeffekt ist so, um es mal geschwind auf den Punkt zu bringen, wir gehen noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber um es mal vorwegzunehmen. Letzten Endes ist so, wirkliche innerliche Heilung, wirkliche Wiederherstellung, wirklich funktionierendes Leben ist eigentlich nur, dass Jesus in seiner Fülle in unserem Leben drin ist, dass Jesus in Kraft und in Macht in uns drin ist, dass Jesus überall in uns wohnt. Da gibt es eine super coole Geschichte. Da gab es mal einen Mann und der Mann hat heimgewohnt und jeden Tag hat die Türe geklopft und hat eine Türe aufgeschlagen und dann kam der Teufel rein. Und dann hat der Mann gesagt, ja, was willst du hier eigentlich? Ja, ich will mal gucken, wie es hier aussieht und so. Und läuft rum und geht ins Wohnzimmer und spielt an der Fernbedienung rum und bricht sie kaputt und läuft in die Küche und guckt sich die schönen Gläser an, schmeißt ein paar runter, geht ins Schlafzimmer, schmeißt Nachttischlampe rum und macht alles kaputt. Der Mann guckt bloß blöd und sagt, ja, warum machst du das alles und was soll das? Teufel geht wieder raus und weg ist er. Ein Tag später geht's wieder so weiter. Und irgendwann sagt der Mann, ich hab so die Schnauze voll. Dauernd kommt der Teufel in meine Wohnung und macht alles kaputt. Und dann sieht der Mann irgendwann Jesus. Und dann klingelt Jesus und sagt, ja, ich wollte dich auch mal besuchen. Dann sagt der Mann, oh Jesus, komm mal in mein Wohnzimmer. Du, glaubst nicht, jeden Tag kommt der Teufel und macht bei mir das, das und das und das. Und dann auf einmal knallt's wieder im Flur. Der Mann läuft raus. Der Teufel steht wieder da, macht wieder Randale in seiner ganzen Wohnung und der Teufel läuft rum und macht alles kaputt und der Mann kommt kaum hin, der Teufel läuft wieder raus. Im Wohnzimmer war er nicht, aber er ging überall hin und dann raus. Und dann geht der Mann zu Jesus rein und sagt zu Jesus, sag mal, Jesus, der hat alles kaputt gemacht und Küche sieht wieder aus wie nochmal was. Dann sagt Jesus, du hast nicht zu mir gesagt, dass sie auf der Küche aufpassen soll. Soll ich das machen? Gibst du mir die Macht über deine Küche und über dein Wohnzimmer? Ja, gebe dir, mach das. Jesus hat Macht über die Küche und über das Wohnzimmer. Einen Tag später klingelt's wieder, beziehungsweise der stürmt die Tür ein. Der Teufel kommt, Küche gefällt mir nicht, Wohnzimmer auch nicht, aber auf der Dachboden gehen wir mal. Und das Schlafzimmer, da kicken wir auch ein bisschen rum, machen wir alles kaputt. Und dann kommt der Mann wieder, sagt Jesus, jetzt guck mal, wie es wieder aussieht, was der alles gemacht hat. Und dann sagt Jesus, also gut, dann gib mir den Schlüssel von deinem Haus. Gib mir die Macht über dein ganzes Haus. Dann sagt der Mann, oh ja, gut, machen wir das halt, ich vertraue dir jetzt mal. Ein Tag später klingelt, der Teufel steht da, Türe geht auf und Jesus steht da. Der Teufel, oh, läuft weg und Türe geht zu und Ruhe war im Haus. Was lernen wir von dieser Supergeschichte, finde ich so cool. Wir lernen, dass wenn wir Jesus in alle Bereiche unseres Lebens lassen, alle Bereiche, auch die Pfui-Bereiche, wo wir Jesus nicht haben wollen, auch die Bereiche, wo es uns ungut ist, wenn Jesus da reinkommt, kann der Feind nichts mehr dran machen. Dann kann auch nicht negative Gedanken kommen. Es spielt sich so viel in die Gedanken ab. Da könnte man alleine eine Gedankenpredigt mal halten. Leute, es spielt sich ganz viel in unsere Gedanken ab. Die Gedanken sind so stark. Ich habe gemerkt, wenn ich mich dazu entscheide, jetzt machen wir ein Beispiel, es gibt irgendeine Sache, mir wird jetzt irgendeine Person nachgehen. Es gab da einen Fall, oder den Fall gibt es noch immer, in dem bin ich jetzt gerade drin, deswegen kann ich da auch so drüber predigen. Und da mir Person unglaublich, sage ich mal, oder anfangen, mich zum Verletzen und wütend zu machen, und da ist hin und her. Und ich habe gemerkt, wenn ich dran denk, dann baut es wieder auf und dann geht's wieder los und so weiter und so weiter. Und habe einfach gesagt, jetzt entscheide ich mich da dazu, zum sagen, ich denke jetzt erstmal gar nicht mehr dran. Weil solange die Atmosphäre so ist, warum muss ich den ganzen Tag an diese Sache denken? Ich kann doch das vor Gott bringen und lebe mein Leben normal. Wenn es zu einem Konflikt oder zu einem Gespräch wieder kommt, passiert automatisch Dialog und so weiter. Aber ich muss doch nicht den ganzen Tag mich aufregen über die Person. Und dann habe ich gesagt, für mich selber, ich höre jetzt auf dran zum Denken. Dann stehe ich bei meiner Arbeit und dann kommen wieder die Gedanken und dann denke ich, jetzt hörst du auf dran zum Denken. Und dann habe ich gesagt, Schluss damit. Und im Namen Jesu. Und ich habe gelernt, für Stück, diese Gedanken abzuschalten. Und heute kann ich sagen, ich habe die Macht über die Gedanken. In dem Bereich zumindest. Und kann sagen, ich muss nicht dran denken. Als Christ, und ich denke sogar als Nichtgläubiger, aber vor allem als Christ, hast du Macht über deine Gedanken und kannst sagen, ich denke jetzt einfach nicht dran. Das ist auch eine große Hilfe. Jedenfalls ist es so, dass Gott in unserem Leben reinkommen möchte. Wir müssen ihn also reinlassen. Er sollte in unserem Leben wirken können. Und es ist so, oft haben wir ein falsches Bild von Gott. Oft haltet mir Gott ab. Wir denken vielleicht, Gott hat keinen guten Plan, wenn ich das Beispiel von Micha mal aufgreife. Jetzt hat er studiert, jetzt war er fertig. Jetzt hat er sich eine Arbeit gewünscht, jetzt wollte er was Gescheites machen. Und er bewirbt sich und bewirbt sich, Monat für Monat, und kriegt Absage, bekommt nichts Gescheites. Und er steht da, zweifelt schon an Gott. das, was ist los? Warum kriege ich keine Arbeit? Keine Arbeit, keine Arbeit. War alles umsonst, oder? Hat er sich jahrelang umsonst in Schule geguckt und studiert und so weiter. Und da kommen diese Zweifel und dann kommt auch dieses Gottesbild raus. Vertrauen wir eigentlich auf Gott? Oder vertrauen wir nicht auf Gott? Oder was für ein Gottesbild haben wir? Glaubt mir, dass Gott ein böser Gott ist? Glaubt mir, was ich vorhin gesagt habe, so am Anfang, dass er so ein Sadist ist, der dasteht und bloß guckt, wie er uns fertig machen kann? Ist das unser Bild von Gott? Oft haben wir das Bild von Gott, weil vielleicht unser Vater daheim oder unsere Verwandte oder Freunde oder irgendwie Leute uns auch so behandelt haben. Aber Gott ist nicht so. Und Gott verbietet uns sogar, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das heißt eben, wo habe ich es denn? 5. Mose, da heißt es, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Da ging es natürlich darum, dass du keine Statue bauen sollst, irgend so, was weiß ich was, Statue da vom Baal oder es gibt ja die Maria-Statue, es gibt lauter Statue, dass du dir irgendeine Statue aufbaust und für diese Statue niederfällst und diese Statue anbetest. Aber für mich heißt es auch, das habe ich mal so in meinem Herz bekommen, für mich heißt es auch nur im Geistlichen, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du sollst nicht versuchen, deinen Gott zusammen zu basteln, wie du dir den jetzt mal irgendwie vorstellst und irgendwie versuchen, das zusammenzufügen, sondern du sollst Gott erkennen. Die Bibel redet da davon, dass wir Gott erkennen sollen. Was heißt erkennen? Denkt mal an Adam und Eva. Da heißt es, als die Eva schwanger wurde und Adam erkannte Eva. Das heißt, als Adam und Eva richtig eng zusammenkamen, als es zu der Ehe und zu allem und zur Sexualität zusammenkam, heißt es, sie erkannten sich. Das heißt, das stärkste Zusammenkommen, was bei Mann und Frau da war, wurde mit Erkennen beschrieben. Und so ist es auch mit Gott. Gott möchte, dass wir ihn ganz intensiv kennenlernen. Versteht ihr das? Ihr sollt nicht euch einander irgendwie, es bringt nichts, wenn jetzt hier der eine über der andere was erzählt, ja? Man versucht jetzt hier den Rolf kennenzulernen und der eine erzählt was über den Rolf. Das machen wir nicht. Ja. Ihr sagt, hallo Rolf, tschüss Rolf, redet mit ihm, ihr tut ihn kennenlernen, weil ihr ihn kennt, weil er in der Gemeinde ist. Und so möchte auch Gott, dass wir ihn kennenlernen, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbaut. Das ist das, was ich die ganze Zeit auf der Straße die Leute predige. Ich sag, es geht nicht darum, dass ihr religiös was abzieht, dass ihr irgendwie in Chöre reinhockt und irgendwie still sein müsst oder so. Es geht nur darum, dass ihr in eine Beziehung zu Gott kommt und Gott kennenlernt. Das ist der Sinn des Lebens, in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, was der Sinn des Lebens ist. Meine Antwort für die Frage, was ist der Sinn des Lebens, ist die Antwort ist die, in eine lebendige Beziehung zu Gott zu kommen. Denn es heißt in der Bibel, dass Gott die Liebe ist. Er ist in seinem Wesen, in seiner Art die Liebe. Und die Liebe kann ja nicht alleine bleiben. Eine Liebe, die für sich selber ist, bringt ja nicht viel. Die Liebe braucht ja ein Gegenüber, einen Partner, ein Gegenstück, wo sie sich zeigen kann. Deswegen hat Gott auch den Mensch gemacht. Jemand, der ihm ähnlich sei, der ihm gleich sei. Und durch den Mensch hat Gott jemand gefunden, wo er seine Liebe austauschen kann. Und Gott lässt es so, dass ein Sündenfall passiert. Weil Gott will nachher eine Partnerin haben, die freiwillig zu ihm kommt. Und die Leute, die auf dieser Welt glaubt und für Jesus leidet, die kommen wirklich freiwillig zu Gott. Die wollen ihn haben. Die sind nicht gezwungen, sondern die wollen Jesus haben. Und Gott wird seine Braut ganz am Schluss bekommen. Das ist meiner Meinung nach der Sinn und der ganze Ablauf dieser Welt, auf was das hinsteuert und von woher das eigentlich auch kommt. Und Gott möchte es in unserem Leben haben und möchte, dass wir ihn erkennen. Jetzt komme ich zu der Passage, die ich ziemlich durch den Dreck zog. Ich finde teilweise sogar schon misshandelt worden, weil man nicht die volle Wahrheit über die Passage predigt hat. Ich weiß nicht, ob bei euch schon einer war, wo das mal gescheit gemacht hat. Ich habe es bisher nie so super gehört, deswegen wollen wir es ein bisschen anschauen. Was mache ich jetzt damit? Genau, ihr kennt die Passage Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und manchmal hörst du so Prediger oder irgendwo hörst du, da sagt dann der Prediger so, oh, ihr seid alles so arm, euch geht's gerade schlecht. Und das stimmt ja auch, viele geht's auch schlecht. Und dann sagt er, jetzt komm zu Jesus und der will dich erquicken. Und dir geht's gut bei Jesus und alles ist gut. Das ist aber nicht richtig. Da fehlt nämlich noch was. Da fehlt nämlich noch was ganz Entscheidendes. Wenn ich zu jemandem sage, komm du zu Jesus und es wird alles gut. Was passiert? Der kommt zu Jesus und wird alles gut. Wird nicht automatisch alles gut. Teilweise wird es erst schwieriger, wenn du zu Jesus kommst. Teilweise wird Gott Sachen aufzeigen und Dinge zulassen. Und dann haut's die Leute voll um und sagen die, das Produkt ist ja völlig falsch. Mir hat man gesagt, das Produkt Jesus ist ein gutes Produkt, aber das erfüllt nicht seine Maßstäbe. Leistung ist nicht angekommen. Es ist negativ zum Bewerten. Ich schick's zurück, 4 Wochen Rückgaberecht. So geht man mit Jesus um. Und deswegen müssen wir hier auch weitergehen. Ja, die Zeit lässt uns nicht so arg zu. Wir überspringen mal das da. Ne? Also sagt Jesus, aber wir machen jetzt schon das, was ich hinaus will. Also er hat vorher eine Stelle, wo er einfach darauf eingeht. Das lese ich noch. Vers 27, da sagt er, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den, also wieder das Wort Erkenntnis, speichert euch das mal ab, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Er sagt, Vater und Sohn erkennen sich. Niemand anders kann das tun. Das ist diese tiefe innige Beziehung in Gott drinnen. Und dann sagt Jesus, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem es der Sohn offenbaren will. Das bedeutet, Jesus hat die Macht, uns als seine Gläubige Gott zu offenbaren. Er hat die Macht, die Möglichkeit, es zu tun. Es liegt in seinem Willen, steht hier im Wort Gottes. Meine persönliche Auslegung ist, Jesus wird es dann wollen, wenn wir es von Herzen auch wollen. Versteht ihr? Er wirft keine Perlen vor die Säue. Er schmeißt nicht das, was er mit seinem Vater in Gemeinschaft hat, einfach so hin. Sondern die Leute, die wirklich Gott suchen und es ernst mit ihm meinen. Ich glaube, das sind die, denen Jesus auch den Vater offenbaren will. Okay. Und dann geht's weiter, dann kommt der Vers 28. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er sagt also hier, wenn du mühselig und beladen bist, das gilt, denke ich mal, für Gläubige wie für ungläubige Menschen, dann komm zu mir, ich will dich erquicken. Erquicken heißt, ich will dich erfrischen, ich will dir helfen. Soweit könnten wir es mal schon verstehen. Wir müssen also irgendwas tun. Wir kommen zu Jesus. Wir bringen unsere Probleme, wir bringen unsere Sorgen, wir bringen unseren Schmerz, wir bringen unsere Verletzung, irgendwas, was bei uns vorgefallen ist. Und wir bringen es vor Gott. Das ist richtig. Aber jetzt kommt der Punkt, wo mich einfach bewegt. Es geht nämlich weiter. Und zwar müssen wir etwas tun. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, Betonung auf so, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt jetzt hier, dass wir etwas tun müssen. Unser christliches Verständnis von Seelsorge ist vielleicht, da kommt eine Person, die ist irgendwie verletzt, es geht ihr schlecht und jetzt muss ich sie halt in den Arm nehmen und sagen, du arme Person und ja, ich leide mit und sowas. Und es ist auch richtig so. Wir sollten uns um die Leute annehmen. Aber es ist ein Fehler, dann zu sagen, ja, es wird schon wieder alles gut und jetzt geh in Frieden heim. Das steht nicht in der Bibel. Oder geh zu Jesus und es wird alles gut. Nein, es wird es auch nicht. Sondern es gibt etwas zu tun. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Was ist ein Joch? Stellt euch vor, hier wären zwei Rindsviecher und da haben wir so Holz drauf gespannt, den über den Acker und die zieht dann einen Pflug durch den Acker und haben so den Ackerbau gemacht. Das heißt einfach, ein Joch ist ein Gerät, wo man dich einspannt. Man drückt dich in irgendwas rein, in irgendeine Vorrichtung oder in irgendeinen Dienst, an irgendeinen Platz, wie einen Arbeitsplatz und da sollst du deine Aufgabe tun. Jetzt sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Jetzt sage mir, ja, ich will doch gar kein Joch, ich habe schon genug Last auf meine Schulter. Ich brauche nicht nochmal jetzt einen Rucksack mit lauter Laster oder sowas. Aber Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir sollen von Jesus lernen. Wir kommen wieder an den Punkt von vorhin. Es ist wichtig, Jesus kennen zum Lernen und von ihm zum Lernen. Und er sagt jetzt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bedeutet, er ist sanft, er ist demütig, er will uns nicht kaputt machen, sondern er will uns was Gutes tun. Wir sollen seinem Wesen und seiner Art nahe kommen. Und dann sagt er, und so, das ist jetzt die Lösung, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn eure Seele keine Ruhe hat, dann tut das, was Gott von euch will und nehmt das Joch, nehmt die Last, die Gott für euch hat, auf euch. Das könnte lauter Sache sein, ich kann es jetzt nicht alles ausführen. Das kann sein, dass, machen wir ein Beispiel, da kommt einer zu mir und sagt, mir geht's die ganze Zeit schlecht, wegen der und der Person. Und vielleicht spüre ich dann einfach, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dann muss ich sagen, Junge, jetzt musst du dein Päckle auf dich nehmen und deinen Rucksack mal aufziehen. In der Form, geh hin und entschuldige dich bei der Person. Das ist eine Last, sich zum Entschuldigen, ich weiß. Aber wenn er das getan hat und die Person sagt, ah, du kannst mich mal und was weiß ich was, er hat sich entschuldigt und er ist frei und kann weglaufen. Und er findet Ruhe für seine Seele. Und ob die andere Person beißt und sich schier kaputt macht dran, ist in dem Sinne nämlich sein Problem. Man kann für die Person beten, aber in erster Linie sagt er hier, dass mir hier Ruhe findet für unsere Seele. Als ich angefangen, ich habe Zeit gehabt in der Gemeinde, da war mir alles zu blöd. Gerade so wie letzte Woche mal wieder. Und ich habe persönliche Probleme gehabt, ich habe mir runterzogen, habe keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen. Was habe ich für einen Fehler gemacht? Ich habe mich zurückgezogen von der Gemeinde, ich habe mich zurückgezogen von meinen Diensten, ich habe mich zurückgezogen ein bisschen von meinen Freunden und habe ein eigenes Süppchen gekocht. Habe wieder angefangen, viel weltliche Musik zu hören und das zu machen. Das tut mir nicht so besonders gut, ich will kein Gesetz aufstellen, ich sage nur, ich weiß, es tut mir nicht so gut. Und ich habe lauter solche Dummheiten wieder gemacht und ja, lauter Blödsinn gedacht und so. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, so geht's nicht weiter. Und ich habe gesagt, Gott, ich will einfach jetzt wieder zu dir zurückkommen. Ich schmeiß das ganze Zeug auf die Seite und ich komme und steige einfach wieder voll ein. Ich will wieder zurückkommen. Und auf einmal war ich da. Gott hat mich gebraucht, auf der Straße Leute zum Erreichen. Gott hat mich gebraucht, Leute in der Gemeinde zum Helfen, am Arbeitsplatz, überall, wo ich hinkomme, bin ich konnte ein Segen sein. Und auf einmal habe ich gemerkt, das alles, was mich so belastet hat, das ist so klein im Vergleich zu den Problemen, die um mich herum sind. Wenn ich sehe, was für ein Schaden in der Generation ist, in der wir jetzt leben, das kommt immer schlimmer und schlimmer. Wenn ihr euch die Teenies anhört, was da draußen abgeht, das ist eine Katastrophe. Mein Kumpel sagt immer so, das wird eine Katastrophe. Wenn die ganze Generation mal alt wird, dann merkt sie uns alle nur ab und dreht voll durch. Und der macht sich da immer so ganz arge Ängste. Es ist ein bisschen schon was dran. Die jetzige Generation ist unglaublich angeschlagen. Ich war vor kurzem in Stuttgart und da war der Emo-Treff. Emo, das ist so verrücktes Anziehen und so ein bisschen Depri-Stimmung und was weiß ich was für die Älteren unter euch. Für mich ist auch schon fast schon zu jung, ich krieg's auch nicht mehr so mit. Jedenfalls war die in Stuttgart, da war der große Emo-Treff, da haben die sich alle getroffen, also ganz wilde Haare und schwarze Kleidung und so weiter. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, wir sind aus Geislingen hingefahren und haben mit den Stuttgarter halt missioniert vor Ort und so. Und so viel kaputte Leute, da kommt ein Mädel, ja, sie ist jetzt 18 und bla 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 und redet, oder war sie 17, glaube ich, und da ist ihr Freund und alles ist schlecht. Und dann sage ich zu ihr, ja, wir haben mal diskutiert über Evolution und über Gott. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe jetzt so Schnauze voll, jetzt zeige ich, dass Gott lebt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt beten für ein Wunder. Hast du irgendwas, was man beten könnte, so Krankheit oder irgendwas? Dann soll der Herr mal was demonstrieren, soll doch der mal was zeigen. Dann sage ich das zu ihr. Und dann kommt sie mir, ja, wir können für was beten. Dann sage ich, ja, ich bin schwanger. Und da habe ich gedacht, oh je, die ist schwanger. Jetzt kann ich nicht beten, dass das Kind umbracht wird oder irgendein Blödsinn. Dann habe ich gedacht, ja du, jetzt ist also ein blödes Beispiel, was du mir da bringst. Und habe halt gesagt, also wir können dafür beten, dass Gott es segnet und dass Gott euch hilft, es auf die Reihe zu kriegen. Weil sie spielt mit dem Gedanken, das Kind abzutreiben. Und weil sie erst 17 war und so. Und lauter solche Geschichten begegnet mir da draußen. Und wenn ich das sehe, dann denke ich auf einmal, oh, wie klein sind deine Probleme? Heul nicht ständig rum. Mach dir nicht so viel Sorge über den ganzen Mist. Schmeiß das mal auf die Seite. Nimm das Joch, was Jesus für dich hat. Nimm den Dienst, den Jesus für dich hat, auf dich. Ich sage nicht, dass wir uns in Dienste verstecken sollen, wenn unsere Verletzung ist. Aber ich möchte damit sagen, dass wenn wir zu Jesus kommen und ihn kennenlernen und in alle Bereiche unseres Lebens lassen, diese Sache beendet und vorwärts geht und sagt, meine Gedanken hören auf, immer an diesen Mist zu denken, wenn ich vorangehe, Jesus nachfolge und das tue, was er von mir will. Ihr könnt ja auch drum beten. Jesus redet auch zu uns. Ihr könnt mal Gott fragen, was soll ich tun? Und dann kriegst du vielleicht einen Impuls und machst es einfach. Verfolgst das, was Jesus von dir haben will. Und er sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich denke, im Endeffekt ist es einfach so, es ist die Liebe Gottes, die sich über uns erbarmt. Wenn wir nicht zu Gott kommen, können wir zu keinem kommen. Heute Morgen, als ich so mein Frühstück gemacht habe, ich mache Frühstück vor meiner und nach meiner Gebetszeit, weil ich ja so viel essen kann. Und als ich das erste Frühstück dann gemacht habe, ist mir da so ein Bild gekommen. Ich habe mir vorgestellt, wir sind wie eine Wiese, lauter Blümchen. Und Gott läuft durch diesen Garten. Und wir sind wie Blumen. Wir brauchen das Leben von der Sonne, die Nährstoffe vom Boden. Das ist einfach, steht mal für Gott. Gott gibt uns das. Und wenn ein Sturm geht und unsere Wurzel tief ist, kann es uns rausreißen. Und wenn jemand durchläuft, der nicht durchlaufen soll, kann der uns vielleicht kaputt machen. Das heißt, wir sind verletzlich. Und Gott ist für mich so ein Beispiel, er kommt und er sieht es vielleicht, er sieht dieses schwache Pflänzchen und er richtet es wieder auf und er versorgt es und er kümmert sich darum. Und das ist die Liebe Gottes, die in diese Welt gekommen ist. Und Jesus hat diese ganze Sache auf sich genommen. Die haben Jesus genommen und verspottet und ausgelacht und ihn wie letzten Dreck behandelt und dieses Kreuz hingeschlagen. Und als Jesus kam, hat er diese Last von uns genommen. Deswegen müssen wir nämlich unseren Schrott von früher tragen. Ich möchte wirklich euch ermutigen, wenn ihr Sachen mitgebracht habt, es ist meine Erfahrung, ich kann es von Erfahrung, von Herzen sagen, das ist jetzt keine Lehre, die ich euch jetzt nur von der Bibel versuche, systematisch zu zeigen. Ich habe gerade auch mit Sachen zu kämpfen, ihr wollt es gar nicht wissen. Aber, wahrscheinlich wollt ihr es wissen, aber ich sag's nicht. Aber, jedenfalls ist so, Gott möchte uns da helfen, er möchte, dass wir da rauskommen und wir haben die Kraft bekommen. Wenn ein Christ sagt, ich habe nicht die Kraft, dann muss man sagen, ja, das stimmt schon. Du bist ein Mensch, ich habe auch nicht die Kraft. Aber Gott hat die Kraft und er gibt dir die Kraft. Und das Stärkste, was wir tun können, und dann ist unser Mittel aus, dann ist unsere Begrenzung angekommen, ist eine Entscheidung zum Treffer. Die Entscheidung zum Treffer, ich will der Person vergeben oder ich will diese und jene Person loslassen. Und Gott, komm du in die und die Bereiche meines Lebens. Oft leben wir auch in irgendwelche Situationen oder in einem Umfeld oder tun Dinge, die immer und immer und immer wieder dieses alte Problem aufrollen, ja. Ich muss nicht, wenn ich weiß, ich habe gerade einen riesen Konflikt mit einer Person, ständig der Person irgendwo hinterherlaufen und wissen, sie geht ins Kaffee und sie geht ins Kino, heute muss ich auch ins Kaffee und ins Kino, nur um es drauf ankommen zu lassen oder so. Man kann sich mal zurückziehen und man kann auch sich aussprechen. Was mir jetzt nur wichtig ist, das ist mir, kommt mir jetzt gerade noch, es ist auch wichtig, dass mir miteinander geht. Leute, als es mir so dreckig ging, also mir ging das immer wieder mal, das letzte halbe Jahr war ein bisschen heftig für mich. Und meine Jungs, könntet euch ein Lied davon singen. Und wäre nicht mein Hauskreis gewesen, mein kleiner Sauhaufen, zu dem ich immer montags gehe, wenn die nicht gewesen wären und nicht mit mir gesprochen hättet und nicht mit mir einfach betet hättet und mir geholfen hättet, wenn das nicht da gewesen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre. Gott kann mich halten, das ist klar. Aber das war für mich eine Stütze, meine Leute. Nicht, dass ich auf Menschen vertraue, nicht auf Gott. Aber manchmal ist man einfach so im Dreck drinnen, dass man einfach Leute braucht, die einen rauszieht. Und das möchte ich einfach auch ans Herz legen. Wenn ihr hier vielleicht noch keinen Hauskreis habt oder nicht so den Freundeskreis oder den Anschluss, schließt euch zusammen, macht was auf, mindestens einmal die Woche. Das ist jetzt mein Manuelgesetz, das jetzt mal aufstellen. Einmal die Woche ist Pflichtprogramm. Weil wenn man das alle zwei Wochen macht, da ist so viel los, Leute. In der Urgemeinde haben sie sich jeden Tag wahrscheinlich getroffen, so wie ich es verstehe. Und ich weiß, es ist viel los, aber die hatten damals auch viel Arbeit. Die haben keine 7 Stunden Arbeitstag gehabt. Ich glaube, die haben mehr Stunden am Tag gehabt. Und da gab es kein Internet und kein Telefon. Heute können wir schon anrufen und sagen, du, mir geht's gerade so und so, bet mal für mich. Ist doch alles kein Problem. Und ich möchte jetzt einfach ans Herz legen, nehmt euch Zeit füreinander, betet füreinander. Vielleicht ist es eine Überwindung zum anderen, zum Gehen und zum Sagen, mir geht's so und so. Aber wenn wir das nicht machen, was soll Gott groß in unserem Leben wirken können? Wenn wir uns immer verschließen gegen Gott und gegen die anderen Menschen. Lass uns nochmal aufstehen zum Schluss. Wir beten nochmal. Vater, wir danken dir in dem Namen von Jesus, dass du uns gemacht hast und dass wir das Leben haben dürfen, Herr. Und wir dürfen spüren, Herr, wir haben es erlebt, mehr oder weniger vielleicht, wie schwach wir auch sind. Aber wir danken dir, Herr, dass du das Zerbrochene aufrichtest, Jesus. Und dass du sagst, wenn wir zu dir kommen und uns dir anvertraut und uns unser ganzes Herz dir aufmacht und dich reinlasset und eine Beziehung zu dir aufbaut. Und das tun, was du uns sagst, Herr, findet unsere Seele endlich den Frieden, den sie braucht. Ich möchte dich jetzt bitten im Namen Jesu, Herr, dass du diese Gemeinde hier segnest, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt zerbrochene Herzen anrührst, dass du jetzt jeden Schmerz hinwegnimmst im Namen Jesu. Ich möchte dich das einfach auch zusprechen. Ich habe zeitlang starken Schmerz gehabt in meinem Herzen wegen einer Sache. Und eine Frau zu mir gesagt, bete einfach, dass der Heilige Geist dir den Schmerz wegnimmt im Namen von Jesus. Macht es oft und es hat funktioniert. Und Vater, ich bitte jetzt im Namen von Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt auch diese Reihen gehst und dass du den Schmerz wegnimmst im Namen Jesu, wo Schmerzen sind. Und dass du meine Geschwister erfüllst mit Kraft und mit Freude zu wissen, was du für sie getan hast. Und dass wir jetzt Freude haben dürfen, weil du gelitten hast am Kreuz, weil du verachtet warst, weil sie dich verstoßen haben, weil dein Volk dich hingerichtet hat und dich nicht angenommen hat. Aber du hast uns angenommen, Herr, uns, die wir eigentlich verstoßen waren, als Heiden, Herr, die keinen Bund mit dir hatten. Wir danken dir, Herr, für das Heil. Und wir beten dich einfach, Herr, dass du das in diese Gemeinde bringst, in dieses Haus nach Alfdorf, in die Hauskreise, in die Gemeinde, Herr, und dass die Wiederherstellung beginnt in unserem Leben, in dem Leben unserer Familien, Jesus, und auch in dem Leben unserer Freunde und Bekannte, dass wir rausgehen in diese Welt und dieses Licht und dieses Leben zu den Menschen bringen. Und wir danken dir, Herr, dass du gewaltig bist und dass du groß bist, Jesus, und keiner ist wie du, Herr. Wir segnen diesen Tag in deinem Namen und bitten dich, Herr, dass wir wirklich nur noch dieses Verlangen haben, dich kennenzulernen und die Tiefe zu dir, die Gemeinschaft mit dir und dir nahe zu sein, Herr, dass mir weggeht von allem, was ungut ist und dass mir wirklich nur noch dich wollet, Herr. Hilf uns, Herr. Ich möchte euch das einfach auch nochmal zusprechen. Wenn ihr eure Augen gerade vielleicht geschlossen haltet, könnt ihr euch das mal vorstellen. Ich habe vor kurzem einfach auch viel gehabt um mich rum und habe gedacht, das drückt mir alles so runter und habe mir einfach vorgestellt, ich hebe meinen Kopf hoch. Und oben ist der Thron und da ist Jesus. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich nicht mehr, was unten ist, sondern ich sehe nur noch Jesus. Und der macht mich fröhlich und glücklich und der macht's gut in meinem Leben. Und das Zeug drumherum interessiert mich auf einmal nicht mehr. Und ich bitte dich einfach, Vater, dass du das jetzt in die Herzen meiner Geschwister gibst, dass sie alle sagen, ich schaue auf zu Jesus. Ich hebe meinen Kopf hoch, ich schaue meine geistlichen Augen zu Jesus. Und ich habe dich lieb und ich gehe mit dir. Und das, was in meinem Leben passiert, du bist größer als das. Und wenn mich mein Herz verurteilt, so bist doch du größer als mein Herz. Und du kannst uns das geben, was wir brauchen. Wir danken dir, Herr, in deinem heiligen Namen, Herr. Wir preisen dich und du bist der Herr der Gemeinde. Und wir danken dir, dass wir dich fürchten und dich lieben und dich ehren dürfen. Und dass du einfach da bist, Herr. Und ich bitte einfach, Herr, dass im Lobpreis einfach auch, dass es vorangeht. Ich danke dir, Herr, dass man einfach spürt, es wird gut und es wird besser. Und ich bitte einfach, Herr, dass die geistliche Dimension durchbrochen wird, Jesus. Dass du wirklich auch jede Angst aus dieser Gemeinde nimmst, wo Angst ist, sich im Lobpreis zu bewegen, wo Angst ist, sich nach dir auszustrecken. Ich bitte dich, Herr, dass sie jetzt wirklich durchbrechet, Herr. Ich danke dir, dass bei uns jetzt in der Gemeinde vor einer Weile der Durchbruch jetzt kam und dass sich was tut. Und ich bitte es auch für hier, Herr, dass es starke Zeiten der Anbetung werdet, dass du wirklich wirken kannst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns helfen willst, Strukturen zu brechen und dass du uns helfen willst, Herr, alle Dinge abzulegen, die von Menschen gemacht sind. Und dass wir dich lieben dürfen, Jesus. Und dir gehorsam sind, weil wir deine Gemeinde sind, die Braut, die du haben willst, Herr. In deinem Namen segnen wir diesen Tag, Herr. Amen.